Ja, mir war nicht bewusst, dass es so viele Lieder gibt, wo ein Anker vorkommt. Ich danke dir, dass du die alle ausgesucht hast. Können wir jetzt den Bibeltext anstrahlen lassen aus Hebräer 6? Hoffentlich habe ich, ja, gut. Ja, das ist der Anschluss an dem Text, den wir Silvester hatten, wo er warnte vor dem Stillstand und ermutigte seine Adressaten, vorwärts zu gehen im Glauben. Wir wünschen, jede von euch möchte den gleichen Eifer zur vollen Zuversicht der Hoffnung bis ans Ende an den Tag legen, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott Abraham versprach, ich werde dich ganz gewiss segnen und mehren, schwor er bei sich selbst, da es keinen Größeren gab, bei dem er hätte schwören können. Auch Menschen leisten einen Eid auf etwas Größeres als sich selbst, und jeder Schwur ist bindend. Gott wollte umso mehr den Erben der Verheißung zeigen, wie unumstößlich seinen Willen war, dass er einen Eid leistete. Durch zwei unumstößliche Sachen, in denen Gott unmöglich lügen könnte, werden wir Flüchtlinge stark ermutigt, die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker der Seele, die bis ins Innere des Vorhangs hineinreicht, dort, wohin Jesus unserthalben als Vorläufer eintrat. Er ist ein ewiger Priester geworden nach der Ordnung Melchisedeks. Okay, erste Folie bitte. Das ist der Titel, der Anker unserer Seele. Wir werden nachher noch ein Lied darüber singen. Bin gespannt. Erstens, wir sind unterwegs, sagt der Verfasser des Hebräerbriefes. Unsere Existenz als Christen ist nicht statisch, sondern dynamisch. Unser Bekenntnis zu Christus, in welche Form auch immer das genommen hat, ob wir nach vorne gegangen sind, weil eine Evangelisation oder durch die Sonntagsschule oder Jungschar oder durch die Taufe oder wie auch immer. Aber das ist nicht das Ziel, sondern der Beginn einer Reise. John Bunyan, der berühmte Prediger aus dem 17. Jahrhundert in England, bezeichnete sie in seinem weltberühmten Buch als eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise aus der Stadt des Verderbens in die himmlische Herrlichkeit. Wir sind unterwegs. Wir sind Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt in dem Text. Wir Flüchtlinge werden stark ermutigt, die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Wir sind Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob du dich als Flüchtling vorgestellt hast. Interessant, ich fand die gute Nachricht und die Hoffnung für alle, die haben diesen Begriff ganz weggelassen in ihrer Übersetzung. Und Luther und die anderen deutschen Übersetzungen haben es umschrieben mit, wir haben Zuflucht genommen, da hört sich vornehmer an. Ne? Aber wir sind Flüchtlinge. Ich brauche über Flüchtlinge nichts zu sagen, das hören wir jeden Tag in den Nachrichten. Und wir sehen noch die Bilder von vor 3 Jahren, 4 Jahren jetzt, wo diese Millionen Leute nach uns geströmt sind. Aber wir sind tatsächlich auf der Flucht. Wie hieß er? Richard Kimball auf der Flucht. Es gab diese Sendung, die Aalen werden das noch kennen, wo jede Woche vor der Polizei flüchtete. Ja, wir sind tatsächlich auf der Flucht von unserer Schuld, von der Sünde. Und von der Welt. Petrus rief zu Pfingsten, rettet euch aus diesem verkehrten Geschlecht. Und wir haben vor Weihnachten gehört, Jesus sagte, das ist ein ehrbrecherisches und böses Geschlecht. Wir sollten fliehen aus diesem Geschlecht, genauso wie der Pilger in John Bunyans Buch. Er floh aus der Stadt des Verderbens und ging auf Pilgerfahrt in die himmlische Herrlichkeit. Und auf diesem Weg als Flüchtling haben wir eine Hoffnung. Flüchtlinge kommen nach Europa in der Hoffnung, Krieg, Hunger und Armut hinter sich zu lassen. Ob ihre Hoffnung sich immer erfüllt, ist eine andere Frage. Aber biblische Hoffnung ist etwas Konkreteres. Gott hat uns etwas in Aussicht gestellt, das wir noch nicht bekommen haben, jedoch sicher eins erhalten werden. Also Hoffnung ist nicht so vage, ja, ich hoffe, dass es morgen die Sonne scheint, wahrscheinlich doch nicht, sondern Hoffnung ist etwas Festes, aber was wir noch nicht bekommen haben. Und diese Hoffnung ist wie ein Anker der Seele. Wir haben das Bild bei dem einen Lied gesehen, und wir wissen, wie das ist. Da war neulich, kam in den englischen Nachrichten, ein russischer Frachter vor der Küste Cornwalls, da waren die Ankerkabel zerrissen oder gerissen. Und das Schiff drohte auf die Küste, auf die Felsen zu treiben, und drei Schlepper mussten ihn wieder freimachen, weil der Anker hielt nicht. Und wir haben einen Anker der Seele, genauso wie ein Anker in den Meeresboden oder an einem Fels festbleibt und das Schiff sicher und fest macht, so ist unsere Hoffnung an Jesus festgemacht. Und Jesus ist durch den Vorhang gegangen, sagt der Hebräerbrief. Der hohe Priester ging durch den Vorhang im Alten Testament in das Allerheiligste und brachte das Opfer fürs Volk. Und gerade dieser Vorhang ist bei der Kreuzigung, als Jesus sagt, es ist vollbracht, dieser Vorhang wurde von oben nach unten zerrissen. Das heißt, der Weg in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart, ist offen. Da spricht der Hebräerbrief nachher mehr darüber. Jesus ist hineingegangen für uns. Und wir sind Erben. Sind wir Kinder Gottes, schreibt Paulus an die Römer, sind wir Kinder Gottes, so sind wir auch seine Erben, Erben des Reiches Gottes und des ewigen Lebens. Erben, die mit Christus an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Wir haben eine herrliche Zukunft vor uns. Nächstes Bild, bitte. Und Gott spornt uns auf diesen Weg in die himmlische Herrlichkeit an. Erstens, er hat versprochen, Gott hat uns, schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, Gott hat uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben. Und diese Hoffnung sind wie ein Magnet, die ziehen uns zu Gott und auf diesen Pilgerweg in die ewige Herrlichkeit. Die spornen uns an. Und er gab uns Jesus als Vorläufer. Wir haben es in dem Text gehört. Jesus ist hinter den Vorhang unserethalben als Vorläufer eingetreten. Und Jesus sagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus ist quasi der Pionier, der Vorläufer, der dahin gegangen ist, wo wir hinkommen sollten. Und Gottes Vorhaben ist unumstößlich. Sein Plan steht fest. Und Gott wollte uns zeigen, wie unerschütterlich sein Vorhaben und sein Versprechen und die Hoffnung ist. Und dazu hat er ein Eid geleistet. Das ist sehr ungewöhnlich. Die Menschen leisten Eide. Es gibt große Diskussionen unter den Christen, ob ein Christ ein Eid leisten darf oder nicht, zum Beispiel vor Gericht. Als ich mit meinem Bruder beim Rechtsanwalt war, beim Notar, wir müssen die Hand auf die Bibel legen und schwören, wegen eines Testaments. Aber Jesus hat gesagt, leichtfertig und unsinnig Eide leisten. Und die Pharisäer hatten ja Diskussionen nicht. Wenn man bei dem Tempel Eid leistet, gilt es nicht, aber wenn man über das Gold des Tempels Eid leistet, dann ist das bindend und solche Scherzen. Aber es ist ungewöhnlich, dass Menschen Eide leisten, ist eigentlich Teil des Lebens, aber dass Gott ein Eid leistet, ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, es gibt es nur zweimal in der Bibel, dass Gott ein Eid geleistet hat. Der erste Mal war, das sagt der Verfasser hier, bei Abraham. Abraham, Gott hatte Abraham gebeten, seinen Sohn zu opfern, und Abraham hat gezeigt, dass er dazu bereit war. Er musste es nicht machen. Gott hat ihn verhindert im letzten Augenblick. Aber Gott hat dann gesagt, ich schwöre bei mir selber, ich werde dich segnen und dich mehren. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Und eben der Hebräerbrief, er schreibt, ja, wobei soll Gott ein Eid leisten? Was gibt Größeres als ihn, als er? Also er hat bei sich selbst geschworen. Und ein zweites Mal hat er denn im Psalm 110 geschworen, das ist eine Prophetie, ein Psalm Davids, aber es ist prophetisch über den, von dem Messias, und es wird, ich weiß nicht wie viel Mal, sehr oft im Neuen Testament zitiert, ist klar, die ersten Christen haben diesen Psalm als Hinweis auf Jesus gesehen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meinen Rechten. Und in dem dritten Vers, glaube ich, heißt es, der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. In Vers 4 ist das. Also das sind zwei unumstößliche Dinge. Gottes Person, Gott kann nicht lügen. Und sein Eid, ich habe bei mir selbst geschworen, hat der Herr gesagt. Und das spornt uns an. Das zeigt uns eben, dass Gottes Vorhaben unumstößlich ist. Das ist der Fels, in dem unser Anker greifen kann. Okay, jetzt letzte Folie bitte. Was müssen wir damit anfangen? Unsere Einstellung. Gottes Zusagen spornen uns an. Es gibt hier einen Begriff, Paraklesis, das in Vers 18, Entschuldigung, wir sind stark ermutigt, die vor uns liegende Hoffnung zu ergreifen. Also dieses Wort kann ermutigen heißen, kann auch Trost, in Luther heißt es in Trost. Aber ich glaube, die Einheitsübersetzung und die gute Nachricht haben es besser mit dem Wort Ansporn. Gott gibt uns ein Ansporn, diese Hoffnung zu ergreifen. Und wir dürfen zuversichtlich sein. Er spricht von voller Gewissheit der Hoffnung. Und wir haben Vorbilder. Seid nicht träge, schreibt er, sondern ahmt die nach, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Wer sind das denn, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererbt haben? Ich glaube, das sind die Helden des Alten Testaments. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes gibt uns denn eine ganze Liste, der fängt bei Abel an. Und am Schluss sagt er, ich habe keine Zeit, all die anderen zu erwähnen, die durch Glauben Großes geleistet haben. Sie haben durch geduldigen Glauben das Verheißene geerbt und wir sollen es ihnen gleich tun. Und dann unsere Aufgabe. Wir sollen nicht träge sein, sondern eifrig sein. Die Trägheit, das ist so eine Sache. Wenn die Menschen die Trägheit im physikalischen Bereich jetzt, ne, wenn Menschen die Trägheit überwinden könnten, stell dir vor, du kommst morgens aus dem Haus und du gibst dein Auto einen Schubs. Oh, jemand muss, du musst schon einsteigen, aber dann einen Schubs geben und er fährt und fährt und fährt und fährt bis nach Helmerhut. Wäre das nicht schön, ne? Du brauchst kein Benzin kaufen, kein CO2 ausstoßen, aber es geht nicht. Körper bewegen sich nicht, wenn sie nicht einen Impuls von außen bekommen. Und natürlich im geistlichen Leben ist es auch so. Wir brauchen Impulse von außen. Deshalb haben wir früher, und in der Schweiz hat man gesungen, es darf nicht sein, ein Solochrist hieß das, ne? Gab es ein Lied damals, ja, ein Christ allein, ja. Jemand hat gesagt, wenn du ein Kohle aus dem Feuer nimmst, dann ist es bald kühl und die Glut ist weg. Wir brauchen Impulse von außen. Wir brauchen Impulse von Gottes Wort. Wir brauchen Impulse von Gottes Geist und wir brauchen die Gemeinschaft der Geschwister. Wir sollen nicht träge sein, sondern eifrig sein. Und wir müssen ans Ende ausharren. Wir wünschen, dass jeder von euch möchte den gleichen Eifer bis ans Ende an den Tag legen. Jesus hat gesagt, wer bis ans Ende harrt, wird errettet. mit einer einmaligen Entscheidung, so aufrichtig sie sein mag, ist es nicht getan. Jesus hat davon gesprochen, dass wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und das ist die durchgängige Botschaft des ganzen Neuen Testaments, ich würde sagen der ganzen Bibel. Und wir sollen schließlich die Hoffnung ergreifen, wie ein Anker der Seele. Ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, weil wir haben jetzt ein Lied vorbereitet, darf schon bitten. Ich hatte nur an den Refrain gedacht. We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Auf Deutsch, wir haben einen Anker, der bei hohem Wellengang die Seele sicher und festhält, am unerschütterlichen Felsen gebunden, in Jesu Liebe tief verankert.